Hallo, es ist wieder soweit. Rauschzeit. Wir sprechen offen über Substanzen, Konsum und psychische Gesundheit. Gemeinsam mit Menschen, die sich auskennen. Wir wollen uns informieren und Vorurteile abbauen. Und wir sind uns sicher, dass wir damit nicht alleine sind. Heute mit mir, Alexandra. Wir sprechen heute auch über Themen, die von manchen Menschen als belastend empfunden werden. Mehr Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wenn du dir unsicher bist, höre sie ein anderes Mal oder nicht alleine. Hallo und herzlich willkommen bei Rauschzeit. Fußball schauen und nebenbei schnell auf das nächste Tor wetten. Für viele gehört das ebenso wie die Wettanbieterwerbung in der Halbzeit einfach dazu. Wir nehmen diese Folge von Rauschzeit kurz vor den ersten Spielen der Herrenfußball-WM 2026 auf. Gerade bei einer WM sind Emotionen und Aufmerksamkeit extrem hoch. Aber ab wann wird aus dem Tippen ein Risiko? Und warum sind Sportwetten so beliebt? Und wie kann ein gesunder Umgang mit Sportwetten ausschauen? Genau darüber reden wir in dieser Folge mit Lisa Brunner, Leiterin des Instituts für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien.
Hallo.
Hallo Lisa. Und mit Andreas Hagenauer, Sportjournalist bei der Tageszeitung Der Standard. Hallo Andreas.
Hi.
Andreas, ich darf gleich für dir anfangen. Die WM ist für viele ein sportliches Highlight. Wie ist das denn bei dir? Freust du dich auf die WM oder ist das mehr ein Arbeitsgedanke, der damit schwingt?
Bei mir ist es beides. Also es ist einerseits, ich finde es ganz lustig, ich werde das ja irgendwie öfters gefragt, ob Sport für mich noch Leidenschaft ist. Und früher hat es immer geheißen, dass wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist das irgendwie so ein Life-Goal. Das Problem ist, dass das Hobby dann ein bisschen wegfällt. Aber ich freue mich auf die WM im Sinne von auch natürlich auf die Aufmerksamkeit, auf die verschiedene Berichterstattung und natürlich schauen sportlich, wie es weitergeht.
Was sagst du, sind Sportwetten da auch gleich am Radar bei dir?
Eigentlich nicht, nein.
Dann bin ich gespannt, wohin wir heute mit dem Podcast kommen, mit den Sportwetten. Liebe Lisa, ist das bei dir anders, wenn du an die WM denkst? Denkst du da gleich an Sportwetten?
Tatsächlich. Denke ich beruflich bedingt sofort an Sportwetten oder an Glücksspiel, ja.
Wir gehen jetzt einen kleinen Schritt zurück. Was sind denn eigentlich Sportwetten? Ich glaube, dass nicht allen bewusst ist, auf was man mittlerweile alles wetten kann. Also das Spielergebnis ist da ja mittlerweile nicht mehr das Einzige, wo man sagen kann, wer gewinnt, sondern man kann tatsächlich bei verschiedenen Wettanbietern auf die kleinsten Elemente des Spiels wetten. Andreas, magst du uns da einen kurzen Überblick geben?
Du, ich habe mir das vorher irgendwie in der Vorbereitung angeschaut. Mich hat es nämlich interessiert, ob es wirklich diese auch Mikroaktionen drinnen sind, sprich ein Einwurf. Es wird, also soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, ich glaube so, dass große Elemente des Spiels, sprich Elfmeter, rote Karten, also wirklich spielbeeinflussende Szenen, auf die kann man wetten. Ich glaube, beim Einwurf habe ich nicht gefunden, dass das so geht, vor allem weil es ja noch schwieriger irgendwie einzuschätzen ist. Und ja.
Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass ich es mal gesehen habe, so auf die vierte Ecke, wer die jetzt quasi machen muss. Aber das kann sein, dass das eine Zeit lang her ist.
Ich hatte auch in Erinnerung, dass man auf Einwürfe, wie gesagt, auf diese ganz kleinen Sachen und diese eigentlich teilweise ein bisschen abstrus wirkenden Sachen, auch wetten kann, würde ich jetzt aber nicht bestätigen.
Aber bei den großen, größeren Spielereignissen, die so passieren?
Genau, also da geht es um natürlich Tore, da geht es um rote Karten und natürlich den Ausgang, Entschuldigung.
und vielleicht auch den Ausgang zur Halbzeit.
Ja.
Wenn ich jetzt gewettet habe auf den Spielausgang oder auf ein Spielereignis, das passiert, was meinst du, verändert das, wie ich das Spiel verfolge? Also bin ich da dann genauer dabei?
Absolut. Also das ist wirklich eine totale Laienansicht jetzt, aber absolut. Also ich würde das total unterschreiben, dass wenn, und jetzt glaube ich sogar ohne irgendwie finanziellen Hintergrund, wenn ich mich davor festlege auf ein Ergebnis oder dass etwas eintritt, bin ich natürlich irgendwie viel intensiver dabei, um zu schauen, wie das ausgeht und ob das eintritt.
Und spielt das auch in deiner Arbeit eine Rolle? Also wenn du zum Beispiel einen Live-Ticker gestaltest, verfolgst du dann das Spiel auch natürlich anders, weil du jede Szene, die passiert, kommentiert?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Vor allem, weil wir ja, glaube ich, durch wenn man ein Ergebnis voraussagen will, dass man da natürlich einen Bias reinbekommt. Und wir versuchen schon eine absolut neutrale Berichterstattung. Das ist, geht natürlich eh nie, weil wenn zum Beispiel Österreich spielt und wir natürlich ein österreichisches Publikum irgendwie bedienen, ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, hey, es wäre jetzt, keine Ahnung, wir freuen uns darüber, dass Tunesien ein Tor schießt. Aber wir versuchen schon möglichst wertfrei auch die Spiele zu kommentieren und ja.
Lisa, warum reden wir im Kontext von Sportwetten über dein Fachgebiet, die Suchtprävention?
In dem Fall kann ich da gleich anschließen an die Frage, nämlich ob das eben Zuschauerverhalten ein anderes wird. Das wäre zum Beispiel auch bei Gesprächen, wenn es um die Abklärung eines problematischen Verhaltens geht, also auch bei der Diagnose, wird genau darüber gesprochen. Ja? Kannst du dich oder können sie sich überhaupt noch auf das Spiel konzentrieren? Wie erleben sie das? Und da kommt dann eben bei Personen, die ein problematisches Verhalten zeigen, ganz stark heraus, dass sie das eben nicht mehr genießen, dass sie nur im Hinterkopf haben, was habe ich gewettet, wie viele Wetten habe ich abgeschlossen, wie schaut es aus? Es gibt ja auch Live-Wetten, Kombi-Wetten und da wird das Spiel als Spiel gar nicht mehr genossen, also das Sportliche, sondern eben nur mehr auch dieses Nachjagen des Gewinns oder halt auch Ausgleichen des Verlusts, der vielleicht beim Spiel davor passiert ist. Also es, genau so etwas wird dann, macht auch den Unterschied bei der Diagnose. Deswegen eben hängt das auch mit der Suchtprävention oder halt auch mit dem Thema Sucht zusammen. Und Sportwetten sind da wirklich ein großes Problem.
Wo liegt denn da so das große Risiko?
Das Risiko liegt hier vor allem dabei, dass wir in Österreich die Situation haben, dass es hier keinerlei Regulative gibt. Und das kann man vergleichen mit anderen Substanzen. Ja, wäre Alkohol zum Beispiel in keinerlei Art und Weise reguliert, sprich es gibt keine Gebindegrößen, es gibt keine Vorgaben, wie viel Prozent Promille enthalten sind. Es gibt Gratisfreigaben, es gibt Sponsoring, es gibt Werbung. All das ist eben bei Sportwetten der Fall. Also sie sind völlig unreguliert und für eine bestimmte Personengruppe, die gar nicht so klein ist, ist das ein großes Problem. Die Personen können sich selbst nicht regulieren und dann entwickelt sich eben wirklich durch dieses Wetten, durch dieses Wettverhalten, Glücksspielverhalten ein Problem, das sich psychisch, körperlich, aber auch sozial, gesellschaftlich, finanztechnisch auswirkt.
Du hast uns jetzt erzählt, wo Sportwetten an Sucht und andere Substanzen, vielleicht auch, wo es da Parallelen gibt. Darf ich dich fragen, Glücksspielverhalten, wo sind denn Sportwetten konkret anders als andere, ich sage jetzt einmal, klassische Glücksspiele?
Also rein jetzt von der Diagnose her oder von der Einordnung auf der Seite der Prävention oder auch Suchtbehandlung im Suchtkontext gibt es da gar nicht so viele Unterschiede. Deswegen ist es für uns auch aus der Branche nicht verständlich, warum Sportwetten nicht im Glücksspielregime gesetzlich verankert sind, weil damit wären sie reguliert, eben Werbeverbote, Sponsoringverbote, all das. Und rein wieder bei der Diagnose oder auch bei der Behandlung oder auch bei den Ansätzen in der Prävention gibt es da nicht viele Unterschiede, muss man sagen, zu anderen Glücksspielarten, beziehungsweise was vielleicht natürlich ein Unterschied ist, mit dem ja auch die Industrie, die Glücksspiel, in dem Fall auch Sportwettanbieter oft daherkommen, zu sagen, naja, da geht es auch viel um Fachwissen und Know-how über Sport und das kann ich dann einfließen lassen in meinen Wetttipp. Und das sehen wir aber auch in den Studien, dass das nicht ganz so ist. Also es hilft ein bisschen, aber der Ausgang ist nach wie vor rein vom Glück abhängig. Und das sehen wir eben einfach wirklich anders. Und die Industrie kommt aber meistens mit dem Argument, dass es ja durchaus ein Können sei und ein Wissen sei. Und ja, das ist ein bisschen so die gegenseitigen Argumente, die da ins Feld geworfen werden.
Jetzt Andreas, du kennst dich ja tatsächlich mit dem Sport aus. Was denkst denn du so gefühlsmäßig? Liegst du öfter daneben oder liegst du öfter richtig bei einem Ergebnis?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil Ich glaube, so eh, was vorher erwähnt wurde, dieses so ein bisschen so dieses Grund-Know-how zu wissen, wer die Favoriten, wer die Favoritinnen sind, zu wissen, wie die Struktur dahinter ist, das hilft natürlich. Also wenn ich irgendwie mir jetzt im Skifahren einen Weltcup-Stand anschaue und natürlich, wenn ich dann weiß, dass die Skifahrerin dann irgendwie, keine Ahnung, in den Top 5 ist und dann mir denke, es natürlich wahrscheinlicher, dass sie schneller ist als die 57. oder der 57. Aber prinzipiell, ich persönlich, boah, ich lieg schon in der Einschätzung zumindest relativ gut, ja, sagen wir es mal so. Aber natürlich, ich weiß nicht, also ich finde das Spannende an Sport natürlich auch aus einer journalistischen Sicht ist eben auch dieses Unvorhersehbare. Ich meine, so werden auch Geschichten, glaube ich, geschrieben, die ein bisschen mein Job sind. Und ja, ich glaube, gerade dieses Unvorhersehbare ist auch das Spannende jetzt aus journalistischer Sicht.
Und das Unvorhersehbare eben auch als Kriterium bei der Sportwette. Lisa, warum ist das denn so gefährlich, dass Menschen teilweise das Gefühl haben, sie hätten Kontrolle über ein Glücksspiel?
Ja, damit geht eben einher, dass sie eine höhere Spielfrequenz haben und eben gerade was auch bei Sportwetten das Thema ist, ist dieses Chasing-Verhalten, das durch die Produkteigenschaften einer Sportwette, vor allem einer Online-Sportwette, natürlich auch noch einmal getriggert oder angetrieben wird. Es ist online, es ist rund um die Uhr verfügbar. Man kann anonym spielen, man hat eine fehlende soziale Kontrolle, ja, wenn man daheim vorm Computer sitzt oder am Handy. Und diese Spielgelddynamik ist da halt auch vorhanden. Man hat ja überhaupt kein Gefühl mehr, also man legt ja nicht den Geldschein hin und sieht, hoppala, wie im Casino beispielsweise, ja, wo es wenigstens umgewechselt wird in Jetons. Das hat man alles bei den Sportwetten, Online-Sportwetten nicht. Und das ist eben wirklich das Hochproblematische in der Kombination mit der Meinung, man hätte ja Fachwissen, man kenne sich aus mit dieser dann auch Produkt, mit diesen Produkteigenschaften, ist das eine schwierige Mischung, die Potenzial hat, dass man da sehr, sehr viel Geld ausgibt und in Wahrheit dann wieder eigentlich einen Kontrollverlust erlebt und gar nicht Kontrolle auslebt.
Was mir da jetzt irgendwie dazu auch noch einfällt, ist, dass vor allem im Fußball, aber glaube ich auch in anderen Sportarten, jetzt das Rezeptionsverhalten natürlich auch sehr emotional ist. Also man hat ja Lieblingsteams, man hat LieblingssportlerInnen und dadurch natürlich auch eine Tendenz, wie man sein oder auf was man wettet. Also natürlich irgendwie denke ich mir, ich will jetzt auch, dass dieses Team gewinnt, weil es mein Herzensteam ist und deswegen, keine Ahnung, wette ich eher auf dieses Team.
Ja, schließe mich, genau, würde ich eben auch so sehen. Das ist auch dieses Hochemotionale in dieser Dynamik ist ja auch einerseits das, was Sportfans auch antreibt, ja, das ist ja was Schönes. Gleichzeitig ist diese hohe Emotionalität bei Personen, die auch hier ein problematisches Spielverhalten haben, verstärkt das noch, ja, weil es noch mehr Adrenalin ist, weil es noch mehr Kick ist. Gibt ja dann auch Studien, die zeigen, dass es da auch Verknüpfungen mit zusätzlich auch noch Substanzen gibt, ja, also Alkohol, Nikotinkonsum, Nikotin fährt das ganze System noch mehr an, da gibt es eben auch Parallelen. Also das bedingt sich einfach. Es ist hochemotional und das ist das Grundproblem. Es gibt wenig Regulationen, die das ein bisschen abstufen. Und das finde ich aus der Prävention so schwierig, dass man diese technischen regulatorischen Maßnahmen nicht macht und alles so abwälzt auf den Kunden oder auf die Person, dass die sich ja im Griff haben muss und sie kann ja spielen und wenn sie nicht mehr spielt, dann, also sie muss ja nicht wetten und so ist es aber nicht. Ja, wenn wir da einfach merken, es braucht hier einfach die Möglichkeiten, dass es vorab strukturell reguliert wird, um diese Phänomene ein bisschen abzuschwächen. Und das wäre eben sehr, sehr wichtig. Ja.
Andreas, du hast jetzt schon angesprochen, das Fansein spielt vielleicht eine Rolle beim Wetten, manchmal auch, wohin ich, in welche Richtung ich das Ergebnis erwarte oder mir erhoffe. Spielen denn Wetten und das über Wetten reden in Kommentarspalten eine Rolle?
Wäre mir nicht übermäßig aufgefallen. Also nicht Nein, würde ich nicht sagen. Also es ist ja so, bei uns beim Standard, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben ja Live-Ticker und es hat sich echt vor Jahren eingebürgert, dass wir quasi als erster Post unten, und das ist jetzt ohne da zu viel interner auszuplaudern, ist natürlich irgendwie, dass sich die Leute drunter unterhalten können und schon posten können, obwohl der Ticker noch gar nicht live gegangen ist. Und wir haben da irgendwie immer einen Tipp drinnen. Und der auch unter uns, ich versuche den immer möglichst neutral zu halten. Also ich tippe sehr viel, wenn man bei mir schaut, sehr viel auf Unentschieden und Remis, damit er nicht davor schon mir ein Bias nachgesagt wird. Aber da auch eher, also natürlich wird dann auf diesen Impuls irgendwie eingegangen, aber auch jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie das steht total im Mittelpunkt.
Anschließend vielleicht eine bisschen persönliche Frage. Lisa hat es vorhin gesagt, es ist tatsächlich das Wetten manchmal was, das am Handy stattfindet, das ich so alleine für mich machen kann, wo ich vielleicht gar nicht so viel drüber rede, wo man vielleicht auch gar nicht so gut mitbekommt, wenn jemand schon ein bisschen am riskanten Verhalten drinnen ist. Redest du denn in deinem Freundeskreis, Freundinnenkreis übers Wetten?
Nein, würde ich nicht sagen. Also es ist einfach in meinem sozialen Umfeld kein großes Thema. Man muss dazu sagen, dass ich selbst natürlich auch Fußballfan bin. Ich sage den Verein jetzt nicht dazu, um meine berufliche Zukunft zu wahren. Bin natürlich auch jetzt in diesem Fankosmos, der ja sehr, 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 sehr heterogener Kosmos ist, wo sehr viel einfach verschiedene Leute, wo der Verein das Wichtigste ist und quasi was unter der Woche passiert und wer mal unter der Woche ist, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Aber selbst da ist das Wetten de facto eher eine Nebensache. Also man hört schon immer wieder und da habe ich irgendwie was gesetzt oder so, aber es ist nie ein super zentrales Gesprächsthema, würde ich sagen.
Ich finde das ganz spannend, weil ich schaue ja auch ganz gern Fußball, muss ich jetzt dazu sagen, und es steht dem ein bisschen entgegen, dass es so extrem präsent ist. Also dass die WettanbieterInnen, dass die das einfach auch wirklich sehr präsent sind beim Sportschauen. Dass es da nicht so diskutiert wird.
Also da darf ich vielleicht anschließen, das ist ja genau eines der Probleme, das wir wahrnehmen, Verzeihung, eines der Probleme, das wir wahrnehmen, diese enge Verknüpfung von Sportwettanbietern und Sport. Also diese Normalisierung, die funktioniert sehr, sehr schnell und ist dann aber auch wieder schwierig wegzukriegen, also natürlich auch finanziell schwierig wegzukriegen, weil die Sportvereine abhängig sind von diesen Geldern. Aber diese Verbindung schafft eben die Norm, dass Wetten, Wettanbieter und Sport zusammengehören, dass das Teil des Spiels ist, wie Kino und Popcorn. Vielleicht erinnern wir uns, Ältere unter den Zuhörerinnen, in der Formel 1 war es ja auch so, dass eine Zeit lang auch Tabakwerbung möglich war. Also diese Bilder habe ich noch vor mir, ist jetzt undenkbar. Aber so etwas ist eben bei Sportwetten nach wie vor möglich. Und führt eben genau zu dieser Normalisierung, dass es eben untrennbar miteinander verknüpft ist und Teil des Spiels ist. Und das ist eben auch eine Problematik, die wir haben und die in Österreich schon einzigartig ist, weil wir ja auch das einzige Land in der EU sind, wo Sportwetten eben nicht zum Glücksspiel zählen. Und wir werden dann ja auch immer als das Eldorado der Sportwettanbieter genannt, und das ist schon bemerkenswert.
Was ist es denn eigentlich, wenn es kein Glücksspiel ist? Ich glaube, wir haben es noch nicht genannt. Wie nennen Sie es denn?
Geschicklichkeitsspiel. Also das ist das Argument. So wird es dann eingestuft und mit dem geht viel einher, eben auch sehr viel Leid für Betroffene, aber auch sehr viel Geld, das eigentlich dem Staat verloren geht, weil es muss keine Glücksspielabgabe bezahlt werden. Die Anbieter zahlen nur 2% Gebühren auf die Wetteinsätze an den Bund. Es gibt keine Umsatzsteuer auf Gewinne, außer man ist jetzt ein Berufsspieler. Wetterinnen und eben Jugendschutz ist Angelegenheit der Länder. Wir haben 9 unterschiedliche Wettengesetze in Österreich. Also es gibt hier wirklich vielerlei Auswirkungen, die aus meiner Sicht für mich ist es nicht verständlich, warum hier nicht etwas gemacht wird. Also es zeigt sich für mich einfach, dass die Industrie hier vor vielerlei gesundheitlichen, aber auch gesellschaftlichen Auswirkungen Vorrang hat.
Du hast das vorhin erwähnt, Andreas. Du weißt schon ein bisschen zum Beispiel die Vorgeschichte einer Skirennläuferin und kannst das ein bisschen einschätzen. Das können die Wettanbieter natürlich auch. Also die haben dieses Fachexpertise, wissen natürlich auch, da steckt sogar ein bisschen Profitgedanke noch zusätzlich dahinter. Also die versuchen ja auch, und das darf man, glaube ich, ab und zu in der Diskussion nicht vergessen, Geld damit zu machen. Und das funktioniert auch, die machen einen Profit damit.
Genau, und die machen den eigentlichen Profit damit, weil der Ausgang bleibt eben bei Wetten ungewiss und man weiß, also die meisten verlieren, also die Wetten verlieren, das sind nicht die großen Gewinne, das sind eher dann so einmalige Geschichten. Die Industrie casht ab, man kann es leider nicht anders formulieren, aber die Betroffenen, die haben wirklich Belastung, sozial, gesellschaftlich, gesundheitlich. Und wer zahlt das dann? Ja, Schuldnerberatungen, Suchthilfeeinrichtungen, das zahlt dann aber wieder der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, also wir. Und das finde ich ist eigentlich einfach nicht sehr fair und auch nicht sehr logisch.
Wir haben gesagt, in deinem Freundeskreis, Andreas, ist es jetzt nicht so ein großes Thema, über das Wetten zu reden, in den Kommentarspalten jetzt auch nicht so sehr. Aber verändert sich denn die Atmosphäre rund um Spiele, vielleicht auch im Online-Diskurs mit den Wetten?
Na, absolut. Also gerade in mir kommt vor, in den letzten Jahren ist es bedeutend präsenter geworden, vor allem durch Social Media. Man hat, glaube ich, Eva Liss, eine deutsche Tennisspielerin, hat öffentlich gemacht. Es gibt immer wieder, vor allem Frauen in Einzelsportarten machen sie immer wieder öffentlich, dass sie extrem angefeindet werden über Social Media, und der Hintergrund ist meistens Wetten. Also da geht es darum, dass Menschen einen Betrag auf den Ausgang dieses Sportereignisses, wo die Protagonistinnen sind, setzen. Die verlieren dann aus welchem Grund auch immer diesen Wetteinsatz und haben dann natürlich durch soziale Medien, durch Social Media einfach einen direkten Kommunikationszugang. Und das ist wirklich, also sie machen teilweise immer wieder die Nachrichten öffentlich, und es ist erschreckend, vielleicht welche Emotion da auch durchkommt, und erschreckend, welche Nachrichten sie bekommen. Also es ist echt schockierend.
Jetzt haben wir ja noch nicht das Beste übers Wetten eigentlich gehört, habe ich das Gefühl. Wettest du denn selber, Andreas?
Nein, wette ich nicht, aber hatte natürlich auch schon immer wieder beruflich Kontakte mit dem ganzen Themenkomplex Wetten, aber auch schon bevor. Und es war irgendwie ganz, ganz schräg, weil ich glaube, das war die WM 2002. Da habe ich währenddessen, alle müssen zählen, währenddessen maturiert. Und ich glaube, direkt in der Nähe von unserer Schule war ein Wettcafé, wirklich noch, also es war gar keine irgendwie große Brand oder so, sondern ein Wettcafé. Und die hatten so ein Angebot, dass man, glaube ich, für 5 Euro kriegt, hat man, glaube ich, 2 Brötchen, die man sich selber aussuchen hat können, und 10 Euro Wettgutschein bekommen. Und natürlich für uns irgendwie als, keine Ahnung, jugendliche Teenies eigentlich, damals war das unfassbar spannend. Und das war so mein erster Berührungspunkt irgendwie mit dem Ganzen, also mit Wetten insgesamt. War dann aber im Endeffekt nicht so, also die Brötchen waren dann irgendwann spannender.
Weißt du noch, hast du die Wettgutscheine verwettet?
Ja, natürlich, sofort dort.
Weißt du noch, worauf du gesetzt hast?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Ja? Das weiß ich nicht mehr. Aber es war wirklich, es war einfach typische Fußballwetten, Ausgang, sowas. Und es war einfach spannend, wie es uns halt einfach auch als junge Erwachsene irgendwie da wirklich ungebremst irgendwie reinzieht. Und wir waren dann irgendwie fast jeden Tag in diesem Wettcafé.
Lisa, was meinst du, ist es jetzt mittlerweile, also 2002 ist ja Zeit her, noch einfacher da reinzukommen? Und ist das auch ungefähr die Zielgruppe, junge Jugendliche?
Naja, sind eigentlich die so 15- bis 34-Jährige. Also ich würde schon sagen, tatsächlich die Jungen, ja. Und es ist leichter geworden, einfach auch durch das Online-Wetten und durch die jetzt immer stärkere Verknüpfung eben von der Industrie mit Sportergebnissen, Sportvereinen, Sportverbänden. Also ja.
Ich kann euch auch ganz kurz über mein erstes Wetterlebnis erzählen, wenn ihr wollt. Mein erstes Wetterlebnis war nämlich mit 13 in dem Fall, das muss ich nämlich rechnen, 2004. Und wir haben in der Schule gewettet. Also wir haben in der Schule halt einfach tippt. Jemand hat gesagt, was meint sie, wer gewinnt die EM? Und ich habe gesagt, Portugal, warum nicht? Das klingt gut. Portugal. Oder wisst ihr, was ich wirklich gern mag und wo ich jedes Jahr hinfahre? Griechenland. Diese EM hat Griechenland gewonnen. Ich habe war nur ein großes Glück. Es hat, glaube ich, niemand gedacht. Es war, glaube ich, für alle ein Außenseiter. Und ja, ich habe, glaube ich, 20 Cent gewonnen.
Ich glaube, eines der größten Überraschungen in der Fußballgeschichte.
Ja. Vorhergesagt.
seitdem nicht mehr, übrigens. Das war nicht der Anfang einer großen Wettkarriere. Ich gebe auch keine Tipps hier. Griechenland 2004. Das ist so ein klassisches Fußballnarrativ. Der Außenseiter gewinnt unerwartet. Oder auch, alles kann beim Fußball passieren oder die Geheimtipps. Was sagst du denn, Andreas? Gibt es da noch so ein paar Fußballklischees, die vielleicht auch zum Wetten verführen können oder die vielleicht WettanbieterInnen für sich auch nutzen?
Ja, absolut. Also ich finde, es ist ja auch aus journalistischer Sicht, wir hassen ist vielleicht ein hartes Wort, aber wir finden ja, auch bei Interviews ein wenig öder als diese Phrasen, diese Plattitüden, die quasi immer kommen, die natürlich auch den FußballerInnen durch Medientrainings irgendwie antrainiert werden, weil sie halt einfach eigentlich harmlos sind. Das sind zum Beispiel, ein Spiel dauert 90 Minuten, heißt, alle haben die gleiche Chance, es kann so viel passieren in einem Spiel, die anderen kochen auch nur mit Wasser oder so Stuff halt. Und da würden, also gibt es zig davon, die quasi die meisten davon eben darauf abzielen, dass es keine Vorherbestimmung gibt. Also, dass man davor nicht weiß, was passiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Subkontext von genau diesen Phrasen, die ja auch natürlich auch eine Spannung erzeugen wollen. Das heißt, irgendwie, es gibt nichts Vorbestimmtes, aber die auch schon sehr platt sind mittlerweile.
Und eigentlich widerspricht das ja so ein bisschen dem Geschicklichkeitsgedanken, oder Lisa?
Genau.
Also, wenn es nicht vorherbestimmbar ist, dann ist es ja vielleicht eine reine Glückssache.
Genau.
Wir haben jetzt sehr viel über das Wetten geredet, wir haben sehr viel über Negatives geredet. Meine Frage wäre, kann man ein Spiel jetzt eigentlich überhaupt noch genießen?
Ich finde schon, das sollte man auch. Das ist was sehr, sehr Menschliches und auch etwas sehr Kreatives und Positives, was dann auch in unseren Gehirnen abläuft, während wir Spiele positiv erleben. Ich finde, Wetten und Sport schließt sich ja nicht aus. Ich denke, wenn es mehr und gute und sinnvolle Regulierungen gäbe, also Stichwort Sportwetten werden aufgenommen ins Glücksspielgesetzregime und es gibt einfach bestimmte Kontrollmechanismen und auch Grenzen, die vor dem Spiel und vor dem Wetten festgelegt werden, nicht während der emotionalen Aktivierung, sondern davor, dann kann es trotzdem genauso gut und positiv und spaßvoll erlebt werden. Und die Unterscheidung von, wann ist es ein Problem und wann ist es noch lustig, haben wir auch bei anderen Substanzen. Wann ist es ein Problem, wann ist es Genuss? Und das hängt einfach mit der Häufigkeit zu tun, mit der Einsatzhöhe in dem Fall, mit der Funktion, eben warum schaue ich es oder was bringt es mir? Und der Kontrolle auch. Ja? Kann ich aufhören? Muss ich weitermachen? Also genau das sind die Faktoren. Und da gibt es eben Kriterien, wo man eben überprüfen kann, wo steht da die Person. Es ist eben nicht so, dass jeder Wetter, jede Wetterin automatisch ein Problem hat. Aber es gibt eben viele, die haben ein Problem und nämlich ein sehr großes mit sehr vielen negativen und traurigen Auswirkungen.
Ich hätte auch eine Frage, muss es quasi einen finanziellen Einsatz geben? Kann ich, oder wenn ich um meine, wie man früher als Kinder immer schon so gesagt hat, um die Ehre wettet, ist da der Einsatz auch schon so, dass es keiner hinterfragenswert ist? Oder?
Es kommt auf die tatsächlich auf die subjektive Problemlage dann und auf die negativen Auswirkungen an. Also wärst du in einem Abklärungsgespräch, in einer Beratungseinrichtung, dann ist es ja nicht nur eben jetzt ein Fragebogen, den du ausfüllst, sondern sind das mehrere Gespräche, wo man dann schon herausfinden würde, hat dein Wettverhalten, auch wenn da kein Einsatz dahinter steckt, hat es eben negative Auswirkungen oder soziale Folgen, die dir nicht gut tun. Und darum geht es dann eher. Und es hat natürlich trotzdem noch einmal die Komponente, wenn dann auch noch Schulden oder finanzielle Notlagen einhergehen, leidet das ganze System, die Familie mit. Das ist dann noch einmal einfach schon, also ein zusätzliches, gewaltiges Problem mehr.
Jetzt kurzfristig ist die WM eher ein bisschen Ausnahmezustand. Jetzt so einmal kurzfristig zur WM zu wetten, ist das schon ein Problem, Lisa?
Würde ich nicht sagen, nein.
Also es gibt schon auch einen unproblematischen Umgang mit dem Wetten.
Genau, also wenn es wirklich auch, und das kann dann ja wirklich auch nur jeder für sich beantworten, da zeigt sich dann auch, wie ehrlich man und wie hoch das Reflexionsvermögen ist, beantworten, ob ich etwas noch aus Genuss mache oder nicht. Oder ob ich merke, ich kann nicht anders tun. Oder auch das Umfeld, das merkt sie oft sogar schneller als die Person selber. Wenn dieser Kontrollverlust und diese kognitive Vereinnahmung, also dieses Eingenommensein von einer Aktivität oder einem Verhalten, das zählt ja zu den Verhaltenssüchten, wenn man das so einteilen wollen würde, darauf kommt es an. Das heißt, dieses einmalige oder auch mehrfache Wetten im Rahmen der WM wäre per se automatisch kein Problem.
Wenn ich jetzt aber merke, das nimmt viel Raum ein, bei mir oder bei Freundinnen, was wäre denn da so ein erster Schritt? Was könnte ich da tun?
Das erste ist, sich wirklich auch Beratung zu holen, und das ist eben genau das Schwierige. Es wird sehr, sehr viel den Mensch selbst zugemutet, der eh schon sehr belastet ist. Und wir sehen es eben auch bei anderen Suchterkrankungen oder problematischen Verhalten, dass die Personen ja jahrelang ein Muster verfolgen, sei es bei Alkohol zum Beispiel, oft nach 10, 15 Jahren auch erst in die Behandlung kommen. Deswegen ist es eben so, so wichtig, dass es hier strukturelle Vorgaben, Begrenzungen und Regeln gibt, damit es gar nicht erst so weit kommt. Aber was man tun kann, ist eben sich wirklich auch beraten lassen, sei es bei der eben oft auch ist das Einfallstor wirklich die Schuldnerberatung. Also da gibt es auch eine enge Kooperation zwischen dem Suchtbereich und dem Schuldnerberatungssystem. Sich beraten lassen und dann einfach auch wirklich, dann wird eben auch wirklich an der eigenen Risikokompetenz, an der Reflexion, an den Motiven gearbeitet im Rahmen einer ganz klassischen Therapie, die erfolgsversprechend ist, aber eben man muss einmal dorthin kommen. Ja? Und wenn's so ist, dass man zum Beispiel in keine Beratungseinrichtung gehen möchte, gibt es auch hier Online-Möglichkeiten. Also in Österreich oder wir in Wien haben das eben auch produziert, gibt es ein Online-Selbsthilfeprogramm. Das kann man völlig anonym und kostenlos machen, das heißt genuggespielt.at. Dort kann man sich auch mit dem eigenen Spielverhalten auseinandersetzen und um ein bisschen drauf zu kommen, okay, was triggert mich, wo sind meine Problemlagen, was ist meine Zielsetzung, wie möchte ich reduzieren, das auch sehr gut funktioniert und wirksam ist und man nirgends hingehen muss und das von zu Hause aus machen kann. Also das ist auch sehr zu empfehlen.
Das heißt, das ist sehr niederschwellig.
Das ist sehr niederschwellig, genau. Heißt eben schnell zugänglich. Und wenn man eh schon am Computer sitzt oder am Handy, dann könnte man das auch gleich machen.
Aber Lisa, darf ich dich denn noch fragen, was denn so an präventiven Ansätzen gut funktioniert? Was können wir denn präventiv tun? Können wir vielleicht auch als Gemeinschaft was tun?
Ja, wirklich auch dieses Ansprechen. Wenn man merkt, dass man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis hier vielleicht jemanden hat, der über die Stränge schlägt, also das auch ansprechen, die Wahrnehmungen ausdrücken und auch quasi die Sorgen kundtun, ja, ohne anzugreifen. Das ist immer wichtig, also nicht wegschauen. Gleichzeitig schon auch nach wie vor hinterfragen, diese enge Verwobenheit von eben der Sportwettindustrie und den und Sport an sich, das ist schon sehr problematisch, weil würden hier einfach auch Gelder wegfallen, ist schon die Frage, wer finanziert den ganzen Sportbereich. Und damit ist einfach auch hier eine Verwobenheit da, die meiner Meinung nach sehr gefährlich ist. Und Journalisten würde ich jetzt mir wünschen, dass man das eher so wirklich auch gemeinsam erarbeitet, ob es da sowas wie Berichterstattungsleitlinien gibt oder ähnlich wie bei anderen Berichterstattungen über tragische Ereignisse, dass immer verpflichtend einfach gleich so Hilfseinrichtungen auch drunter stehen. Also solche Dinge würde ich mir wünschen. Das wissen wir aus anderen Bereichen, dass das sehr hilfreich ist und man eben auch den Aspekt, dass so etwas problematisch werden kann, dass es da trotzdem Hilfe und Unterstützung gibt und das gleich dort vor Ort zu platzieren.
Das finde ich absolut sinnvoll.
Also so ein bisschen der Wunsch zwischen der Zusammenarbeit mit mit der Berichterstattung.
Ja, genau, das ist mir jetzt eher wieder eingefallen, dass es so genau die Möglichkeit gibt, dass man das auch dort, wo das Ereignis stattfindet, eben auch einfließen lässt. Wenn es ein Problem gibt, gibt es Hilfe, damit das nicht so getrennt voneinander ist. Ja.
Mhm. Was meinst du denn, Andreas, werden aus deiner Sicht Wetten oder die Risiken von Wetten im Sportjournalismus thematisiert?
thematisiert schon. Ich glaube, das Ausmaß ist sicher nicht so, wie es sein könnte. Und ich glaube, das hat die Lisa eh einfach vorher auch gesagt, weil einfach diese Verwobenheit sehr, sehr da ist. Also ich glaube, dass sie, also es gibt schon, ich kann mich erinnern an das Dossier hat, glaube ich, 2024 oder 2023 eine ganze Ausgabe über Sportwetten in Österreich gemacht. Ich glaube, dass da mehr geht, dass da mehr Transparenz geht, dass da das Thema auch abseits von diesen Peak-Skandalen, es gab ja immer wieder Skandale, es gab den großen Wertskandal im Fußball 2013, dass es auch abgesehen davon schon kontinuierlichere Themensetzungen gut tun würde. Und ich glaube, das, was die Lisa gesagt hat, ich meine, es tut wirklich niemandem weh, unter Anführungszeichen. Es kostet auch nicht viel Arbeit, wenn das Thema der Berichterstattung ist, drunter eine Infobox zu knallen und zu sagen, hey, hier kann man sich Hilfe suchen.
Es hat mich sehr gefreut, mit euch jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt schon zu einem Ende kommen. Ich muss euch abschließend dann doch noch fragen, weil es mich interessiert. Was ist denn so euer Tipp zur WM?
Beginnst du, Andreas? Ja,
ich werde jetzt versuchen zu sagen, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Aber ich muss ja seriös bleiben und ich bin mir relativ sicher, dass sich ein europäisches Team durchsetzen wird.
Liebe Lisa, was ist denn dein Tipp?
Mein Tipp ist eher auf einer individuellen Ebene, auch berufsbedingt muss ich das jetzt fast sagen, dass man vielleicht vorab bewusste Entscheidungen trifft, ob man wettet und wie viel, also welche Beträge, kleine fixe Beträge man sich da auch also daran hält, ist nämlich auch eine schöne Überprüfung zu sehen, kann man das schaffen, weil wenn man das nicht schafft, dann wäre das schon ein Zeichen, dass man da genauer hinschauen sollte. Und Werbung kritisch sehen, also sich vielleicht auch vorab einmal bewusst machen und dieses Sportereignis vielleicht auch mit dieser Brille anschauen, wie viele Anbieter gibt es denn da und wie sehr ist das durchzogen? Also ich werde es so machen, aber das ist vielleicht auch ganz interessant für dieses Thema, das wir heute hatten im Podcast.
Dann darf ich mich bei euch ganz herzlich bedanken.
Danke dir.
Hört wieder rein, es heißt Rauschzeit.
Dankeschön.
Danke euch. Es rauscht weiter. Hör in die nächste Folge rein und besuch uns gerne auf Instagram @rauschzeit- oder @darüberredenwir. Reden hilft. In Wien ist die Sorgenhotline Wien für jede Art von Sorgen zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar. Notier dir die Nummer 01 4000 53 000.